Endepunkte der Kirchengeschichte. Ich habe am Anfang drei Fragen dabei und eigentlich haben die gar nicht so viel mit dieser Zeit, in die wir gleich eintauchen, zu tun. Aber ich stelle sie euch trotzdem mal. Die erste Frage ist, wer von euch hat einen Computer? Und du kannst einfach mal mit Ja oder Nein beantworten, oder? Okay. Die zweite Frage ist, wer schreibt da ab und zu an diesem Computer? Ja, okay. Und die dritte Frage ist, wer von euch ist ein bisschen faul? Ja, das ist schon die kniffligere Frage, ihr merkt's, gell? Okay. Wenn du bei allen drei Ja gesagt hast, dann bin ich mir sicher, dass du folgende Funktion an deinem Computer kennst. Manche kennen nur die Funktion, manche kennen sogar die Tastenkombination. Und zwar Copy-Paste, oder? Kopieren und einfügen. Hey, das ist was echt Cooles, oder? Du kannst da was rauskopieren und nur, vor allem nur das, was du möchtest, und kannst bei dir einfügen. Und ich finde, das ist so ein richtig cooles Tool, nicht nur für den PC, sondern auch fürs Leben. Hey, wie oft kopieren wir was und fügen es bei uns in unseren Alltag, in unser Leben ein? Also ich mache das mit meiner kleinen Tochter andauernd. Sie lernt ja gerade so reden und sprechen und immer mehr. Und immer wieder merkt man manchmal, da sagt sie was falsch, nimmt eine falsche Form oder sowas. Und dann versuche ich sie zu korrigieren, indem ich einfach ihren Satz nochmal richtig nachspreche. Und es funktioniert bei ihr ganz gut. Meine Kinder probieren das auch mit mir, mit Schweizerdeutsch, und es funktioniert überhaupt nicht. Anyway. Und ich finde, es ist was ganz Spannendes für dich und deinen Alltag und dein Leben, zu sagen, okay, ich sehe was Begeisterndes, ich sehe was, wie jemand gut auf eine Krise reagiert, ich sehe, wie jemand was super Ermutigendes macht und ich kopiere es und füge es in meinen Alltag ein, ich füge es in mein Leben ein. Und genau dazu möchte ich euch heute einladen. Wir tauchen gleich in das Leben von jemandem ein, von einem Vorreformator. Und ich möchte, dass ihr euch im Hinterkopf überlegt, was könnte ich kopieren und in mein Leben einfügen? Wo könnte ich Copy-Paste machen für meinen Alltag, für mein Umfeld? Wir starten in die Reformation. Und ich gehe mal ein bisschen davon aus, dass ihr irgendwie schon mal was von der Reformation gehört habt. Ihr kennt vielleicht Luther oder Zwingli oder Melanchthon oder Calvin. Und deshalb möchte ich mit euch an einen Punkt gehen, wo die Vorreformation beginnt. Die Reformation, eine Erneuerungsbewegung, wo sich dann daraus die evangelische Kirche entsteht. Und da möchte ich euch mit hineinführen an den Weg von einem Vorreformator, einen Vorbereiter von dem Ganzen. Jan Hus. Wer von euch kennt Jan Hus? Okay, ja, oh, einige, jawohl. Ihr werdet gleich merken auch, warum wir genau Jan Hus gewählt haben. Jan Hus ist eine ganz, ganz spannende Person und ich will eintauchen mit euch in drei Orte, immer mit dem Hintergedanken, was kann ich kopieren und einfügen in meinen Alltag. Der erste Ort ist die Bethlehemskirche in Prag. Dort wird Jan Hus Mitte 30 Prediger und beginnt dort seinen Predigerdienst. Und diese Bethlehemskirche, das ist eine ganz besondere Kirche, weil die formuliert schon in ihrem Auftrag Folgendes: dem einfachen Volk Gottes Wort in einfachem Tschechisch anstatt dem traditionellen Latein zu predigen. Also schon an dem Punkt wird klar, hey, rede so, wie das Volk redet, dass sie dich verstehen können. Und rede nicht in Latein. Also diese Bethlehemskirche, die war beliebt, weil man dort die Predigt, den Gottesdienst auf seine eigene Sprache hören konnte. Und diese Bethlehemskirche, die wird berühmt dafür, dass da immer wieder Leute kommen, die eben in dieser Sprache sprechen. Und so ist es auch bei Jan Hus. Aber normalerweise war das so, dass in dieser Kirche die Prediger schnell gewechselt haben. weil dort gab es nicht so viel Lohn, weil sie gesagt haben, der Fokus in dieser Kirche soll darauf sein, Gottes Wort zu verkündigen und nicht auf Besitz und Macht. Und so sind viele Prediger schnell weggegangen, wenn sie anderswo eine bessere Stelle bekommen haben, wo man ein bisschen mehr Besitz, ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Lohn bekommt. Aber Jan Hus bleibt lange dort. Und schon in seiner ersten Predigt kritisiert er die damalige Kirche. Ich zeige euch mal einen Ausschnitt aus einer seiner Predigten. Seid ihr darin etwa Christi Diener und Knechte, dass ihr angebt mit eurer weiten, geschlitzten, verzierten, kostspieligen Kleidung, angebt mit vielen Pferden, mit überflüssigen Palästen, kostbarem Geschirr angebt, indem ihr die Armen noch besteuert, aber die Reichen und Stolzen verehrt. Also ihr spürt, was für ein Groove dort in dieser Bethlehemskirche war, oder? Da ging es ab, da ging es wirklich ab. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis man realisiert habe, okay, hey, da ist jemand, der hat Feuer in dieser Bethlehemskirche und dieser Jan Hus, der kann gut predigen. Und es hat die ganze Bethlehemskirche gefüllt. Das war ein größerer Raum wie hier, oder? Und es hat die ganze Kapelle gefüllt und die Leute sind zu Scharen gekommen. Sogar die böhmische Königin ist ab und zu dorthin gegangen, um ihm zuzuhören, um seine Predigen zu hören. Und er hat die Kirche kritisiert. Er hat die Kirche kritisiert an Punkten von der Unmoral, an Punkten von der Habgier, an Punkten vom Abendmahl, an der Macht, an Besitz und hat da zurückgegriffen auf einen weiteren Vorreformator, John Wycliffe, und hat viele Ideen von dort. Und Luther nutzt später diese Ideen von Jan Hus für die Reformation dann auch. Also in dieser Bethlehemskirche, da ging es ab. Aber der Jan Hus, der hat sehr bescheiden gelebt. Ich will euch mal sein Testament zeigen, dass ihr seht, wie bescheiden er doch trotz der ganzen Aufmerksamkeit gelebt hat. Lebe wohl in Christus mit allen, die sein Gesetz achten. Wenn du den grauen Rock für dich als Andenken bewahren wolltest, aber ich glaube, du hast eine Scheu vor der Farbe grau, gib ihm also, wem es dich besser dünkt, den weißen Rock, gib dem Pfarrer, meinem Schüler, dem Georg, gib eine Mark Silber. Oder? Und das ist ungefähr so sein ganzer Besitz, wo er vererbt. Also dieser Jan Hus hat bescheiden gelebt, aber entwickelt in dieser Bethlehemskirche seine Vision von Kirche, seine Gedanken, wie Kirche sein sollen. Aber es zieht auch damit an, dass er immer mehr Gegenwind kriegt. Oder erst gibt es Proteste beim Bischof und dann schaltet sich da der Bischof ein. Und das Problem in dieser Zeit war, dass es zu dieser Zeit drei Päpste gab. Die konnten sich nicht einigen, wer denn jetzt gerade Papst ist. Und so gab es drei Päpste, aber sie waren alle gegen ihn. Und so kommt es, dass Jan Hus in den Kirchenbann getrieben wird. Aber dieses tschechische Volk sagt, nee, Mann, das ist so ein guter Prediger, den brauchen wir. Und macht einen Aufstand und so kann er noch ein bisschen länger bleiben, aber seine Unterstützer werden nach und nach verdrängt. Und so muss auch er fliehen. Und er kommt an eine Burg, an ein Schloss. Den Namen traue ich mich nicht ganz auszusprechen. Das sah damals natürlich anders aus, klar. Das sind nur noch die Überreste da. Und an diesem Ort schreibt er über die Kirche. Er verfasst eine Schrift De Ecclesia über die Kirche, seine Gedanken über die Kirche. Und ich habe mich mal da reingelesen, habe mir das mal angeschaut. Natürlich nicht die Form im Latein, sondern die deutsche Form. Und habe mir überlegt, was können wir daraus kopieren und einfügen für unsere Gemeinde. Und dort habe ich eine Definition gefunden von Kirche. Die Kirche, das sind die, die dem Gesetz Christi gehorchen. Und dahinter eine Klammer mit einer Bibelstelle, Galater 6, 2. Galater 6, 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So einfach ist Kirche. Das ist Kirche. Einer trage die Last des anderen. Also stellt euch das mal vor, da ist jemand mit einer Last. Hey, und was mache ich jetzt? Wie trage ich die Last des anderen? Was mache ich? Was mache ich damit? Wie kann ich die tragen? Okay, ja, hey, hi, Deborah. Ja, cool, oder? Einfach so, oder? Einfach so tragen. Danke, Deborah. Okay. Halt, warte noch kurz. Ich will gerade noch mal was mit dir machen. Bleib gerade mal da. Okay. Komm, komm gerade. Lass uns das noch mal ganz genau überlegen, also wenn du schon da bist. Wie sieht es denn genau aus? Wie kann ich denn den anderen überhaupt verstehen? Ich glaube, es ist wichtig, komm mal ruhig näher, Deborah, ich beiß nicht. Es ist wichtig, dass wir den anderen nahe kommen und dem anderen zuhören, um ihn zu verstehen, was ist denn eigentlich deine Last? Was sind denn deine Nöte? Ich glaube, es ist so, wie du musst in die Schuhe des anderen schlüpfen. Deborah? Ihr seht, ich habe weiße Tennissocken an, typisch deutsch, gell? Aber jetzt bin ich mal gespannt, was für Socken du anhast. Ja, stell dich mal da rein, komm, danke. Komm, doch, wirklich. Mal gucken, was für Socken du hast. Ah, ja. Ist keine Maskenpflicht auf der Bühne. Oder? Genau, oder wir müssen wirklich in die Schuhe des anderen schlüpfen. Oder wir müssen verstehen, hey, was ist denn deine Angst? Was ist denn deine Sorge? Was betrifft denn dich? Oder zu verstehen, wie denkt denn der andere? Also Deborah weiß, hey, ich habe einfach finanziell, ist eng gerade, ist echt schwierig. Und ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Oder, hey, weiß, ich bin da echt enttäuscht an der einen Stelle. Und das ist wirklich hart für mich. Und oder? Also zuhören, in die Schuhe des anderen schlüpfen, um zu verstehen, was denkt und fühlt denn der andere. Ich glaube, das ist einer der ersten Schritte. Der zweite Schritt bleibt gerade noch hier, gell? Ich hab das Gefühl, die sind bequem, gell? Der zweite Schritt, oh, jetzt bin ich eins zu weit, dass wir uns überlegen, hey, was ist denn diese Last, oder? Ich weiß nicht, wie die Last in deinem Leben aussieht. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Vielleicht sind es Sorgen, die du hast, die du mit dir rumträgst in deinem Lasteneimer. Oder vielleicht sind es Nöte, die du hast, wo du mit dir herumschleppst. Vielleicht sind es auch Versuchungen, gerade im Kontext von Galater 6,2. Vielleicht sind es Versuchungen. Vielleicht sind es aber auch Enttäuschungen des Lebens, wo dich einfach prägen, wo du einfach merkst, Mann, das hat mich enttäuscht. Es hat mich zutiefst enttäuscht und verletzt in meinem Herzen. Vielleicht ist es auch eine finanzielle Sache. Vielleicht ist es auch, hat es auch was mit Macht zu tun, Machtmissbrauch oder Machtbedürfnisse. Vielleicht ist es eine Krankheit in deinem Leben, wo du merkst, es drückt mich, das erdrückt mich. Vielleicht ist es auch ein Verlust, wo du mit dir rumschleppst, wo dich zerdrückt, wo du merkst, wow, ich zerbreche darunter. Hey, und dann ist es wichtig, dann braucht es von beiden Seiten was. Dann braucht es von dem, der die Last trägt, das Signal, hey, ich bin auch verletzlich, oder? Du musst dir selbst auch erlauben, verletzlich zu sein. Das hilft dir, authentische Beziehungen aufzubauen. Ich muss bereit sein, der Deborah auch zu erzählen, was habe ich denn als Last? Was trage ich denn mit mir rum? Wenn sie in meine Schuhe schlüpfen will, muss ich ihr auch zeigen, was sind denn meine Schuhe, was sind denn meine Lasten? Aber wisst ihr, meistens reagieren wir so, dass wenn wir eine Last haben, dass wir uns zurückziehen und weggehen und verstecken und hoffen, dass sie ja niemand sieht. Wir geben alles dafür, dass sie die anderen Personen nicht wahrnehmen können. Aber das ist falsch. Wir sollen sie zeigen, wir sollen sie dem anderen auch sichtbar machen. Nicht jedem. Oder du musst nicht jedem deine Lastensachen zeigen, sondern den Menschen, denen du vertraust, wie ich jetzt der Deborah. Mach auf. Das Erste, was Gott sagt, oder eins der ersten Dinge im Garten Eden, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Hey, wir sind geschaffen zur Beziehung. Also mach dich verletzlich und zeig dem anderen, was denn deine Lasten sind. Und dann ist es entscheidend, dass der andere auch sagt, hey, ich bin bereit mitzutragen. Ja, oder? Danke, Deborah. Es wird schon viel leichter. Oder der andere muss bereit sein, mitzutragen. Oder jetzt trägst du leichter, Deborah, aber was, wenn ich jetzt sage, ich habe finanzielle Probleme? Bist du dann bereit auch zu sagen, okay, ich mache mein Portemonnaie auf? Ja? Ich komme dann nachher. Oder hey, da merkt man es, oder beim Finanziellen merkt man es schon, weil da wird es schmerzhaft. Oder was ist, wenn ich emotional was von dem anderen trage? Hey, da geht ein Teil von der Last auf dich. Hey, und viel zu oft sagen wir, nee, hey, ich will nicht tragen. Und eigentlich sagen wir, naja, ich will mit der Last gar nichts zu tun haben. Es geht wirklich darum zu sagen, ich mache mir die Hände schmutzig und trag mit. Und die Frage an dich ist, hey, mit wem kannst du denn deine Last teilen? Ich kann das mit der Deborah machen. Mit wem kannst du? Danke dir, Deborah. Meine Schuhe kannst du da lassen. Und dann gibt es in diesem Vers den Punkt, dass dort steht, einer trage. Oder es gibt so Momente, da merkst du, du beginnst und hilfst jemanden beim Lastentragen, aber du merkst, das zerquetscht dich selbst. Es ist so schwer, die Last von dem anderen, dass du merkst, du zerbrichst darunter. Dann ist es nicht gut für dich, oder? Hier steht einer trage. Also du musst bereit sein, du musst fähig sein, das auch noch tragen zu können. Das ist ganz wichtig. Wir müssen die Balance finden zwischen helfen, aber es darf dich nicht selbst kaputt machen. Und ich glaube, dass wir in diesem Namen Christi immer wieder Hilfe bekommen, die Last von anderen Menschen zu tragen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Also durch Christus sind wir stark, anderen zu helfen, zu tragen. Und ich lade euch ein, Tragende zu werden für Menschen um uns herum, für Menschen aus unserer Gemeinde, für Menschen aus unserer Kirche. Hey, dieser Jan Hus, der hat das gepredigt und der hat es gelebt und bringt es dann in eine Form, in eine schriftliche Form und vertritt diese Vision von Kirche. Aber die damalige Kirche war gerade das Gegenteil. Die hat die Lasten auferlegt für die anderen Menschen. Die haben wahnsinnig viel Geld verlangt für irgendwelche Dinge, die Kirche denen geholfen hat, für Zeremonien und so. Und die mussten Geld dafür bezahlen. Und wenn sie es nicht bezahlt haben, dann haben sie gedroht mit dem Höllenfeuer. Jan Husses Idee ist, einer trage die Last des anderen. So einfach ist Kirche. Das ist Kirche. Sind wir Kirche? Hey, der dritte Ort, an den ich euch mitnehmen möchte, ist gar nicht so weit von hier entfernt. Konstanz. Denn dort war 4 Jahre lang ein großes Konzil, weil die Päpste sich nicht einigen konnten, wer denn jetzt Papst ist. Und an diesem Konzil sollte entschieden werden, wer Papst ist, damit er den Kaiser weihen kann. Und so treffen sich 4 Jahre lang in Konstanz alles, was Rang und Namen hat. Da geht es richtig ab in Konstanz, oder? Ihr könnt es euch wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber da geht es richtig ab in Konstanz. Und dieses Konzil findet dort statt. Und unter anderem soll dort auch mit allen Ketzern und alle, die gegen die Kirche sind und so, wie zum Beispiel Jan Hus, aufgeräumt werden. Und so wird Jan Hus gebeten, nach Konstanz zu kommen. Und er kriegt einen Brief vom König, der ihm sagt, okay, du darfst da sicher hingehen und sicher wieder zurückgehen. Und so kommt dieser Jan Hus nach Konstanz, weil er sich verteidigen will, weil er einstehen möchte für seine Vision von Kirche. Und dieses Konzil verlangt von ihm, dass er seine Lehre widerruft. Und sie denken, das geht recht schnell und dann kann der wieder weitermachen als Prediger und so. Aber Jan Hus, der sagt, nein, ich widerrufe nicht. Und so kommt er von einer Zelle in die andere Zelle und der Prozess zieht sich hin von ihm. Und er wird immer wieder aufgefordert, widerrufe deine Vision von Kirche. Aber er tut's nicht. Und ich stelle mir das manchmal vor, hey, da ist er in so einem Kellerloch, in so einem Kerker, weil er für eine Vision der Kirche einsteht, wo einer dem anderen die Last trägt, wo Menschen beim Abendmahl teilnehmen können, wo es nicht um Macht geht, eine Kirche, wo es nicht um Macht geht, wo es nicht um Besitz geht, sondern darum, den Menschen zu dienen. Und da sitzt er und steht dafür ein. Und es kommt so weit, dass er auf den Scheiterhaufen kommt. In Konstanz ist ein Riesenstein, da könnt ihr mal hin. Herzliche Einladung. In Konstanz kann man ganz viel von Jan Hus noch erleben. Und da gibt es einige Museen und so. Herzliche Einladung. Und da kommt er auf den Scheiterhaufen und wird verbrannt für seine Vision von Kirche. Und er steht hin und sagt, ja, und ich widerrufe nicht. Und in diesem Feuer ruft er dreimal raus, Christus, erbarme dich meiner, Christus, erbarme dich meiner, Christus, erbarme dich meiner. Alles für eine Vision der Kirche, wo einer des anderen Last trägt. Einer trage des anderen Last. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir eine Kirche, wo einer dem anderen die Last trägt? Sind wir eine Kirche, wo du weißt, du kannst dort jemandem was erzählen und er schlüpft wirklich in deine Schuhe, auch wenn er es eklig findet? Sind wir eine Kirche, wo wir wissen, da trägt jemand für mich? Ich bin nicht allein unterwegs. Das ist die Vision von Jan Hus. Und ich möchte dich fragen, was kannst du aus seinem Leben in deinen Alltag kopieren und einfügen? Was kannst du von seiner Vision von Kirche in deinen Alltag umsetzen? Bei deiner Arbeitsstelle, in deinem Quartier, wo kannst du die Last von jemand anderem tragen? Das ist die Vision von Jan Hus. Ich lade dich ein, aus seinem Leben zu lernen für dein eigenes. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen, dass wir mit all unserer Last zu dir kommen dürfen. Danke sagen, dass auch du uns hilfst, anderen Menschen die Last zu tragen. Und Herr Jesus, ich habe so eine Sehnsucht danach, dass wir eine Kirche sind, wo einer dem anderen die Last trägt. Ganz egal, was für Meinungen er hat, was für Ideen und Gedanken, dass wir bereit sind, diese Last vom anderen zu tragen. Dass wir bereit sind, in die Schuhe vom anderen zu schlüpfen, ihm zuzuhören, dabei zu sein. Das verändert schon so viel. Aber dass wir auch bereit sind, wirklich zu tragen. Darum bitte ich dich, Herr Jesus, dass du uns immer wieder hilfst, die Situation zu erkennen, wo wir für jemand anderen zum Lastenträger werden können, wo wir jemand anderen begleiten können, wo wir jemand anderem helfen können. Danke, Herr Jesus. Sind wir durch dich stark und können wir durch dich anderen Menschen helfen? Danke. Amen.